Ja, ihr Lieben, wir sind in der Weihnachtszeit und das Krippenspiel trägt den Namen Hey, euch ist ein Kind geboren. Und ich dachte mir, das passt doch super für heute das Thema Hey, Josef, weißt du es schon? Hey, Josef, weißt du es schon? Und es gibt ja eine Reihe von Josefs in der Bibel und es gibt den Josef aus dem Alten Testament, das ist der Typ mit dem Mantel. Und über den weiß man ganz viel. Die Geschichte ist auch sehr bekannt, der dort irgendwann beim Pharao landet, weil ihn seine Brüder verkauft haben. Aber es gibt auch diesen Josef aus dem Neuen Testament und der ist bekannt als Verlobter von Maria. Ne? Er ist der Verlobte von Maria. Er ist ein Zimmermann, er ist ein Einwohner von Nazareth, irgendwie ein ganz normaler Typ. Aber viel mehr weiß man auch nicht über den. Und außer an Weihnachten wird meistens auch nicht viel über diesen Josef gesprochen. Aber das ist nicht überall so, das ist in unserem Kontext so. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, dass der Josef in der katholischen Kirche so sehr verehrt wird, dass er zum Schutzpatron der Sterbenden, Schutzpatron der Jungfrauen, Schutzpatron der Eheleute und sogar der Schutzpatron bei Wohnungsnot ist. Also er ist ein ganz wichtig. Und Papst Pius IX. Hat ihn sogar zum Schutzpatron der gesamten katholischen Kirche erklärt, Josef aus Nazareth. Und er hat sogar in dieser katholischen Kirche zwei Festtage bekommen, wo man speziell an diesen Josef denkt. Das eine ist der 19. März. Da erinnert man sich daran, dass er ja Marias Mann, Marias Verlobter und Marias Mann war und dass er gut für Jesus gesorgt hat. Und in Italien ist an diesem Tag auch Vatertag. Also man verbindet das miteinander, diesen tollen Vater, feiert Vatertag und der andere Tag, ich finde es nur witzig, wie man das macht, ist der 1. Mai. Und dort wird Josef als Arbeiter gewürdigt. Er war ja Tischler. Und der Papst Pius XI. Hat diesen Tag eingeführt und Josef zum Schutzpatron derer erklärt, die den Kommunismus bekämpft haben. Ja, habt ihr nicht gewusst? Ich auch nicht. Also Josef hat zwei Feiertage, zwei Festtage in der katholischen Kirche. Und so hat man aus diesem normalen Josef, über den man nicht viel weiß, außer das, was in der Weihnachtsgeschichte vorkommt, wurde der heilige Josef irgendwie gefühlt der Mann für alles, also der Mann für die ganze Kirche, der da schützt. Und ich möchte mit euch ein bisschen heute schauen, was die Bibel, was Gottes Wort über Josef berichtet und was das mit uns zu tun hat, was es mit dir und mit mir zu tun hat. Der Josef aus Nazareth, der taucht zum ersten Mal in der Geschlechterliste auf, die im Matthäus-Evangelium ganz vorn steht. Da versucht der Matthäus darzustellen, dass Jesus ja von Abraham, von David, dem König, abstammt. Und dort heißt es in Vers 16 über den Josef, dass Jakob der Vater von Josef war. Und dieser wiederum, also der Josef, war der Mann von der Maria. Maria brachte Jesus zur Welt, der Christus genannt wird. Und vorher stehen ganz viele Vater von Vater von Vater von Vater. Und die erste persönliche Info, die wir über Josef bekommen, ist seine Herkunft. Josef ist ein Nachfahre David. Und wenn du das vielleicht nicht weißt, David war ein ganz großer König im Alten Testament und der Josef war ein Nachfahre dieser königlichen Linie. Allerdings war die Macht und die Herrlichkeit aus dieser Königslinie nicht mehr da, war seit langer Zeit dahin. Und zwar so, wie der Prophet Jesaja es geschrieben hat: Ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, das war der Vater von David, und ein Schössling aus seiner Wurzel wird Frucht bringen. Also dieses Geschlecht der Königslinie von David war nur noch ein Stumpf, ein Baumstamm, alles andere war weg und es war verarmt, es war zurückgegangen, es hatte keine Bedeutung in Israel mehr, außer dass es diese Verheißung gab, die der Jesaja ausgesprochen hat, dass aus diesem Stumpf, aus diesem Baumstamm mal was Neues hervorsprießen wird, was Frucht bringen wird. Josef aus königlichem Blut, aber in Armut und Niedrigkeit geboren. Und ich finde, das ist ein wunderbares Bild für unseren Zustand, für deinen und meinen Zustand. Auch wir sind aus königlichem Stamm, so sagt es die Bibel. Wir sind Königskinder, wir sind Ebenbilder Gottes, wunderbar gemacht, mit Würde bekleidet, mit Ehre. Aber unsere Ehre und unsere Würde ist dahin. Die Sünde hat uns die Herrlichkeit, hat uns um unsere Herrlichkeit gebracht, hat uns um dieses Bewusstsein gebracht, wer wir sind. Und so zweifeln wir ganz oft an unserer Identität, wir kommen nicht klar mit unserem Leben, versuchen alles Mögliche, um da Sinn reinzubringen, aber wir sind Königskinder. So wie der Josef ein Königskind war, ein Königsnachfolger. Und wir kriechen durch den Staub der Welt, verdienen unser Brot, aber das ist nicht alles, was uns versprochen ist oder was uns ausmacht. Wir können und sollen wieder aus dem Staub aufstehen, den Kopf hochnehmen, nicht weil es uns plötzlich besser geht, aber weil wir wissen, wer wir sind und wo wir herkommen. Der Johannes schreibt es in der Offenbarung so. Er sagt, mit deinem Blut, da geht es um Jesus, hast du Menschen für Gott freigekauft. Menschen aller Stämme, aus Brandes, aus Wurzeln, Menschen aller Sprachen, aus allen Völkern, aus allen Nationen. Durch dich sind sie jetzt Könige und Priester, die unserem Gott dienen. Und sie werden über die ganze Erde herrschen. Könige und Priester. Das ist deine Identität, wenn du Jesus nachfolgst. Durch Jesus, dem Davidssohn, diesem Spross aus diesem abgehackten Baumstamm, wirst du wieder in dein Hoheitsrecht eingesetzt. Du darfst mit erhobenem Haupt, mit geschwellter Brust durch diese Welt gehen, nicht stolz auf dich, aber stolz auf diesen Gott und dass du zu ihm gehörst, Königskind. Und da gibt es so vieles, was dich jeden Tag runterzieht. Es gibt so vieles, was dich jeden Tag mürbe macht, was dich ankratzt und sagt, guck mal, du bist doch gar nicht so schön, guck mal, du bist doch gar nicht so toll, du bist doch gar nicht so perfekt, du leistest doch gar nicht so viel. Und dann darfst du stehen und sagen, ja, es ist egal, ich bin ein Königskind, ich habe Würde, nicht wegen mir, sondern wegen diesem wunderbaren Gott, der mich geschaffen hat. Weißt du es schon? Du bist ein Königskind. Das nächste, was wir von Josef erfahren, ist sein Beziehungsstatus. Vers 18 heißt es, ganz vorne im Matthäus-Evangelium, und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter war mit Josef verlobt. Seine Mutter war mit Josef verlobt. Josef war verlobt mit Maria. Und dazu musst du wissen, dass Verlobung damals nicht dasselbe war wie heute. Verlobung war nicht dasselbe wie heute. Heute bedeutet Verlobung, wenn man überhaupt sich verlobt, dass man, also heute bedeutet das, dass man irgendwann in nächster Zeit irgendwann einmal heiraten möchte. So, kann auch sein, dass man es nicht macht, weil man was Besseres findet. Vielleicht zieht man schon zusammen, weil man verlobt ist. Vielleicht hat man auch schon Kinder in dieser Verlobungszeit. Aber damals, zu Josefs Zeiten, war das völlig anders. Da war das völlig anders. Da hatte Verlobung eine ganz andere Bedeutung. Zuerst war es nämlich so, dass die beiden Familien der zukünftigen Ehepartner, die mussten der Verbindung zustimmen. Die mussten erstmal ihr Ja geben, die zwei Schwiegerpaare. Und wenn die beide ein Ja hatten, dass ihre Kinder zusammenkommen sollten, dann wurde die Verbindung irgendwann öffentlich bekannt gegeben. Das war die Verlobung. Irgendwann gab es so einen Punkt, die zwei heiraten. Und diese Ankündigung hatte enorme Auswirkungen auf diese Beziehung, weil die Verlobten lebten zwar noch getrennt voneinander bei ihren Eltern, aber sie galten schon als Mann und Frau. Sie durften nicht miteinander ins Bett gehen, aber diese Beziehung konnte nur durch Tod oder durch Scheidung aufgelöst werden. Also es war schon eine feste Nummer, da kommst du nicht mehr raus. Ja. Die Braut war noch nicht beim Bräutigam, aber rechtlich waren die beiden ein Ehepaar. Und in der Regel dauerte diese Verlobungszeit ein Jahr. Und dieses Jahr war praktisch, denn in dieser Wartezeit konnte die Frau beweisen, dass sie unberührt war. Dass da nicht irgendwas anderes schon vorher gelaufen ist. Und erst im dritten Schritt folgte dann nach diesem Jahr die Heimholung der Braut durch den Bräutigam. Dann durfte der Bräutigam seine Frau zu sich nach Hause holen. Und Josef und Maria, das ist wichtig für diese Geschichte, damit du das verstehst, steckten also mitten im Schritt 2. Als Gott die beiden überraschte. Denn noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war also mitten in seinem Alltag als Tischler und als angehender Bräutigam. Und ich stelle mir vor, wie er erfüllt war von Freude, bald heiraten, wie er Pläne macht. Ja, ihr kennt das vielleicht, wo ihr geheiratet habt, wie ihr Pläne gemacht habt, wie die Hochzeit sein wird, wen ihr alles einladet und wo ihr die Party feiert. Ich glaube, dass Josef auch Pläne gemacht hat. Pläne über die gemeinsame Zukunft. Wie wird das sein, wenn wir Kinder haben? Wie wird das sein, wenn wir dort zusammen sind? Und ich glaube, das alles hat ihn so ausgefüllt, dass er eins nicht auf dem Schirm hatte und das war Gott. Zumindest irgendwie nicht so richtig. Also Gott ist ja da, aber hat ja nichts mit unserem Leben zu tun. Zumindest die meiste Zeit nicht. So gehen wir ja auch durchs Leben. Und ich habe das vor uns gesagt, es war eine Zeit, seit 400 Jahren oder seit 700 Jahren haben alle auf diesen König, auf diesen Messias, auf diesen Retter gewartet, auch zu Josefs Zeiten. Alle hatten diese Hoffnung, dass der irgendwann kommt in ihrem Herzen. Alle. Das war, die haben auch gebetet, dass Gott diesen Retter schickt. Aber keiner hat gedacht, dass es was mit ihm zu tun hat. Keiner hat damit gerechnet, dass diese Geschichte, dieses Ding, was Gott da durchzieht, was mit ihm zu tun hat. Aber Gott ist da. Gott ist lebendig. Gott ist der Herr der Geschichte und Gott ist der Herr unseres Lebens. Und Gott hat Pläne mit dieser Welt. Er möchte die Welt erlösen. Er möchte Menschen retten. Er möchte sie frei machen. Aber wir vergessen ganz oft, dass, weil wir so mit unserem Kram beschäftigt sind, dass das was mit uns zu tun hat. Dass das was mit dir und mit mir zu tun hat. Und dann sind wir plötzlich überrascht, wenn Gott in unserem Leben was macht. Und die Bibel ist voller Überraschungen, dass Menschen überrascht werden und denken, hier ist ja Gott. Mose wurde am brennenden Busch überrascht. Der Jakob aus dem Alten Testament, der pennte irgendwann irgendwo auf dem Stein und merkte, oh, Gott ist hier, weil er so einen verrückten Traum hatte, der so real war, wo Gott zu ihm gesprochen hat, wo Gott ihm die Berufung gegeben hat. Der Abraham hatte eine Sklavin, die hieß Hagar, und die war irgendwann so frustriert über die ganze Beziehungskiste mit Abraham. Abraham hatte sie weggeschickt mit ihrem Sohn, da war sie an so einem Brunnen völlig verzweifelt und plötzlich spricht Gott zu ihr und sie so, oh, Gott ist hier, Gott sieht mich. Gott sieht mich. Matthäus aus dem Neuen Testament wurde von Jesus an der Zollstelle überrascht. Hey, komm, folge mir nach, mitten auf der Arbeit. Paulus wurde überrascht, als er die Christen verfolgte, auf dem Weg nach Damaskus. Und wenn es um Gottes Handeln geht, haben wir alle so irgendwelche Vorstellungen. Ja, Gott ist da, Gott handelt irgendwie in dieser Welt. Aber wir denken nicht, dass es was mit mir zu tun hat, dass es was mit der WhatsApp zu tun hat, die ich vielleicht gerade kriege, dass es was mit meinem Freund oder mit der Familie zu tun hat, wo da irgendwelche Konflikte vielleicht sind oder irgendwelche auch schönen Dinge sind. Dass es was mit einem Besuch zu tun hat, mit einem Projekt zu tun hat. Wir kommen ja nicht mal auf den Gedanken, dass Gott Pläne mit uns hat. Pläne mit dir. Pläne mit dieser Welt. Und das, ich finde das schön, das geht auch anders. In dieser Weihnachtsgeschichte gibt es irgendwann die Situation, da sind Maria und Josef mit ihrem kleinen geborenen Jesus im Tempel und kommen da rein, weil sie ihn segnen wollen, beziehungsweise beschneiden lassen wollen. Und da gibt es einen, der heißt Simeon, der steuert direkt auf sie zu und sagt, hey, schön, dass du da bist. Endlich sehe ich dieses Kind. Und die so, hey, was für ein Kind? Ja, Gott hat mir gesagt. Gott hat mir gesagt, dass der geboren wird. Ja, was war denn mit dem los? Wieso wusste der denn was, was die zwei nicht vorher wussten? Ja, er war ständig in Kontakt mit Gott. Erfüllt vom Heiligen Geist, heißt es dort, war er und wusste, dass dieser Jesus geboren wird, bevor er stirbt. Und ich möchte euch Mut machen, dass wir in unserem Alltag erwartungsvoll leben. Dass wir erwarten, dass Gott in uns, durch uns handelt, weil er der lebendige Gott ist. Bitte stürm mich, Heiliger Geist. Und das sagt er ja, Gott ist da, in unserem Leben, in deinem Leben. Ich bin da, ich bin kein ferner Gott. Deswegen sei nicht überrascht, wenn Gott heute zu dir spricht, wenn er morgen zu dir spricht, in dieser Adventszeit zu dir redet. Gott ist an deiner Seite, auch wenn es viele Tage und Stunden nicht danach aussieht. Sei nicht überrascht. Er hat Pläne und Ziele mit dieser Welt und er hat Pläne und Ziele mit deinem Leben. Denn er macht die Pläne und Ziele für diese Welt nicht an dir vorbei, sondern in diesen Zielen, die Gott mit dieser Welt hat, ist er immer noch fähig, weil er Gott ist, dein Bestes in deinem Leben hervorzubringen, Gutes für dich zu schaffen in deinem Leben. Das ist Gott. Gott will dein Bestes. Das fühlt sich manchmal gar nicht so an, dass Gott das Beste für dich möchte. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Für Josef hat es sich nicht so angefühlt, dass Gott das Beste für ihn will. Er war ja mitten in den Hochzeitsvorbereitungen mit dieser Braut, die er wahrscheinlich angehimmelt hat, wo er verliebt war. Mittendrin ist sie plötzlich schwanger. Dumm, weil nicht von Josef. Und so ist Josef in der Zwickmühle. Er kannte diese Maria. Die haben ja vorher schon miteinander gequatscht. Und er hörte sicherlich die Erklärung, die sie hat für ihren dicken Bauch. Ja, Josef so und so, der Engel war da. Schön. Und ich stelle mir vor, wie es ihm schwer fiel, das zu glauben, weil, ja, wie der Messias kommt, aber es hat doch nichts mit mir zu tun, es hat doch nichts mit meiner Verlobten zu tun. Ah, doch, hat's. Und ich wie, ich stelle mir vor, wie er mit sich ringt und wie es ihm schwer fällt zu glauben, dass Maria, die er kennt, die so rein, so integer war, dass sie was Falsches gemacht hat, und trotzdem kann er es nicht verstehen. Vers 19 heißt es, Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Das heißt, Josef hat versucht, alles, was er tat, irgendwie an dem Gesetz Gottes auszurichten, das zu tun, was Gott von ihm wollte. Aber er wusste auch, wenn ich in dieser Situation nach dem Gesetz Gottes handeln möchte, habe ich ein Problem. Ich kann nicht einfach drüber weggehen, dass Maria schwanger ist und sagen, naja, mal gucken mal, was ist jetzt, hab das jetzt nicht bestätigt mit deiner Geschichte da. Weil wenn seine Frau Ehebruch begangen hat und danach sah es ja ganz konkret aus, dann musste er sich von ihr trennen. Er durfte nämlich keine Ehebrecherin heiraten, weil er sich sonst selber schuldig gemacht hätte des Ehebruchs. Und so steht der Josef in einer ungeheuren Spannung. Er liebt diese Maria und er liebt Gott und möchte gehorsam sein gegenüber Gottes Gesetz. Und er prüft seine Möglichkeiten, er prüft seine Optionen, er sieht zwei Wege. Der erste Weg ist, dass er öffentlich darüber redet und sagt, hier, Maria ist schwanger, ich war es nicht. Und er weiß aber, was das bedeutet. Das bedeutet nämlich, dass sie öffentlich bloßgestellt wird am Pranger. Und wenn es richtig dumm kommt, wird sie gesteinigt, weil sie Ehebruch begangen hat. Die zweite Option ist, dass er die Klappe hält. Denn er wollte Maria nicht öffentlich bloßstellen. Und er überlegt, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Josef möchte gerecht gegenüber Gott sein und er möchte in Liebe handeln. Und er entscheidet sich dafür, Maria heimlich einen Scheidebrief zu geben, wo drauf steht, hier entlassen, Verlobung aufgelöst, Ende Gelände. Und er will sie durch diese heimliche Trennung schützen. Dem Skandal aus dem Weg gehen, weil wenn Maria heimlich gehen kann, kann sie zu dem Vater des Kindes gehen, da hat sie noch eine Chance. Wenn sie öffentlich am Pranger landet, ist es vorbei mit ihr. Da ist ihr Leben gelaufen. Und unter den Umständen, die Josef sich ausdenkt, ist das der beste Weg. Die beste Option, gerecht und liebevoll zu handeln. Aber Gottes Wege sind besser. Während er nämlich über all das überlegte und nachgrübelte und dachte, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Gott greift ein, Gott führt. Und was ich aber, Gott erspart Josef nicht diese Seelenqual, nicht das Nachdenken, nicht das Nachsinnen, nicht das Grübeln, aber Gott greift ein und Gott zeigt einen neuen Weg. In all dieser Grübelei, in all dieser Ungewissheit zeigt Gott dem Josef einen anderen Weg. Maria, die Frau mit dem fremden Kind, heiraten und Ziehvater werden. Ziehvater für das Kind, was nicht von ihm ist. Ziehvater für diesen Jesus, der geboren werden soll. Nicht Josefs Plan, nicht Josefs Traum, aber Gottes Weg mit dieser Familie. Gottes Wege sind besser. Gottes Wege sind besser, aber sind oft nicht die Wege, die wir uns vorstellen. Wir haben so Optionen, die wir uns vorstellen können, die machbar sind, die machbar erscheinen, die vielleicht auch nicht so wehtun in unserem Herzen oder nicht so herausfordernd sind. Aber Gottes Wege sind besser. Und wie erkennen wir die? Ja, indem wir auf Gott hören. Denn Gott ist nicht nur der gegenwärtige Gott, sondern auch der redende Gott, der zu dir spricht, den du hören kannst. Du kannst ihn hören beim Beten, du kannst ihn hören, indem du die Bibel liest, du kannst ihn hören, indem du Lobpreislieder singst, du kannst ihn in deinen Gedanken, in deinem Herzen hören, in Träumen begegnen, durch Engel, durch andere Menschen. Gott kannst du hören. Und du merkst es, weil dann plötzlich Gedanken da sind, die nicht von dir sind. Ich habe das vor kurzem bei einem Gebetstreffen erlebt. Und ich habe da gebetet, dass Gott meine Beziehung zu einer Person heil macht. Gott hilf, das können wir ja gut. Gott hilf, dass das und das in Ordnung kommt. Und während ich da so bete, kommt plötzlich ein Gedanke, schreib einen Brief. Das war nicht mein Weg. Ich wollte keinen Brief schreiben. Der Gedanke war nicht von mir. Ich habe schon vieles ausprobiert, aber das war nicht mein Weg. Und ich wusste, okay, haha. Aber der Gedanke ging noch weiter. Schreib einen Brief und bitte um Vergebung. Was? Gott, ich habe das schon tausendmal durchgekaut, diese ganze Situation. Ich bin nicht schuld. Aber da war dieser Gedanke, schreib einen Brief und bitte um Vergebung. Der kam nicht von mir. Aber Gottes Wege sind besser. Und das hat mich sehr herausgefordert, das zu tun. Es war nicht leicht. Das war keine Option, die ich mir vorher ausgedacht hatte. Es war Gottes Weg. Gottes Wege sind besser. Ich weiß ja nicht, was da rauskommt aus dieser Geschichte. Aber ich weiß, Gottes Wege sind besser und sie sind anders und oft fürchten wir uns davor, so wie sich Josef gefürchtet hat, Maria zu sich zu nehmen, denn er wollte ja alles richtig machen. Ich glaube allerdings auch, dass wir sehr wohl erkennen, ob das, was wir gerade hören vom Heiligen Geist, also vom Gott ist, ob es gut ist für Beziehungen, ob es heilsam ist für uns, für andere Menschen, ob es ermutigend ist, aufbauend. Und dann ist nur noch die Frage, werden wir aktiv? Wirst du aktiv, wenn Gott dir was ins Herz flüstert oder sagt, Mensch, dort könntest du mal losgehen, dort könntest du was verändern, dort könntest du diesen dritten Weg einschlagen, den du bis jetzt noch gar nicht gesehen hast. Gibt es sowas in deinem Leben? Gibt es so eine Sache? Gibt es so eine Beziehung, wo Gott sagt, hey, du hast deine Option schon tausendmal geprüft, ich habe eine andere für dich. Einen besseren Weg. Aber aus Furcht bist du noch nicht losgegangen. Und hier gilt auch das Wort des Engels, fürchte dich nicht, wenn das Gezeugte vom Heiligen Geist ist, wie bei Maria. Fürchte dich nicht, Gott ist mit dir, Gott ist in dir. Aber Josef hört nicht nur, er ist auch gehorsam. Das ist ja so ein Ding, hören und tun. Er ist keiner, der Josef, der die Dinge aufschiebt, der erstmal abwartet, ob sich die Zeiten noch ändern, ob vielleicht jemand anders diesen Brief schreibt, den ich schreiben sollte. Josef schiebt es nicht auf. Er handelt sofort. Als er aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, und er heiratete Maria. Er schlief nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes, und dann gab er ihm den Namen Jesus. Das war der Auftrag. Und indem Josef seine schwangere Verlobte heiratet und treu für sie und das Kind sorgt, kommt er, ob er es weiß oder nicht, in seine wahre Berufung hinein, in seinen Lebensauftrag hinein. Josef bringt Jesus, diesen Gottes Sohn, der nicht von ihm ist, das Leben in dieser Welt bei, das Zimmerhandwerk bei. Er sorgt für eine gute geistliche Erziehung, erzählt dem Jesus von Gott, dem Vater, bis Jesus selber checkt, wer er ist. Weil das sind ja auch, Jesus wächst ja auch, er ist ja auch wahrer Mensch, nicht nur wahrer Gott. Und Josef ist für ihn da als ein Vater. Das ist seine Berufung. Was für eine Würde. Was für ein Segen, Adoptivvater für Gottes Sohn zu sein. Ich weiß nicht, ob du dich beworben hättest für so einen Job. Wenn du keinen hast, Gott. Oder Mutter für Gottes Sohn zu sein. Aber heute geht es ja um Josef. Also was für ein Segen, was für eine Würde. Wie bedeutsam. Hey, alle reden von Josef. Jedes Weihnachten ist er dran, auch wenn wir nicht viel über ihn wissen. Und wenn wir ehrlich sind, wären wir auch gerne bedeutsam. Ein großes Licht in dieser Welt, das vielleicht irgendwas Positives für die Welt bewirkt. Und wenn wir ehrlich sind, wüssten wir auch gerne, was unsere Berufung ist. Wären gerne im Segen Gottes unterwegs. Aber Josefs Würde hat noch eine andere Seite, so wie eine Medaille zwei Seiten hat. Er ist nicht nur der Sieger, der Strahlende, sondern es geht da auch darum, dass sein Weg überhaupt nicht leicht ist. Josefs Weg ist überhaupt nicht leicht. Und wenn wir das überlegen, wir hätten das doch völlig anders gemacht. Gottes Sohn kommt in diese Welt. Also ich würde damit rechnen, dass alles irgendwie wie Butter geht. Ja, dass Josef zufällig im Lotto gewinnt. Jetzt war er Zimmermann, morgen schon der reichste Mann der Welt, kann sich alles leisten, kann seinen Sohn schön betten und so. Damit würde ich rechnen, dass er endlich das Haus kaufen kann, am Strand, entspannt. Dass der Sohn in einer guten Gegend groß werden kann. Das würde ich mir vorstellen, dass Gott das so regelt, zufällig. Oder, Mensch, Maria ist schwanger. Ach, hier ein Brief, Mensch, du bist Erbe geworden in Bethlehem, hast ein Haus gekriegt. Hey, wie einfach wäre die Geburt gelaufen, nicht im Stall. Hätte Gott auch machen können, hat er nicht. Die mussten da durch das Land rammeln und verschlossene Türen waren am Ende. Oder hätte er nicht zufällig einfach eine Frau vorbeischicken können, die gesagt hat, Mensch, hier, ich weiß gar nicht, was ich in meiner Zeit machen soll. Darf ich nicht Hausmama für euch sein? Haushaltshilfe für Maria, dass sie sich die ganze Zeit um diesen Jesus kümmern kann, um diesen Gottessohn. Also ich stelle mir das so vor. Und Gott hat es aber nicht gemacht. Der hat ihnen das Schwere aus dem Leben überhaupt nicht rausgenommen. Die waren in ihrem Alltag drin. Josef bleibt einfacher Zimmermann. Die Herbergen in Bethlehem bleiben voll. Herodes bleibt dermaßen eifersüchtig auf Jesus, dass er ihn verfolgt und umbringen möchte. Dass die ganze Familie nach Ägypten fliehen muss. Da ist eine Würde und da ist eine Bürde. Und vielleicht denkst du manchmal, hey, dieses Leben, das ist so schwer. Gott kann mich ja gar nicht lieb haben. Gott kann mich, der segnet mich ja gar nicht. Du bist ein Königskind, es ist eine Würde, Aber dein Alltag ist schwer. Gott nimmt dir das nicht weg. Er lässt dir diese Bürde. Gottes Wege sind keine leichten Wege. Vielleicht hast du diese Bürde, damit dein Herz, und da ist ja Gott auch dabei, immer schöner wird, damit damit du immer mehr das Wesen von Jesus widerspiegelst. Ich weiß es nicht, warum. Aber Gott hat einen Weg mit dir. Gottes Wege sind keine leichten Wege. Und deine Berufung ist nicht immer klar zu erkennen. Und selbst wenn du Gottes Willen tust, wird nicht immer alles leicht und sonnenklar sein. Zur Würde gehört die Bürde. Und mein Wunsch für dich ist, dass du dich nicht entmutigen lässt, wenn du versuchst, diesen Jesus nachzufolgen oder vielleicht auch nur nahe zu kommen. Oder wenn du gerade in irgendwas feststeckst, wo du sagst, hey, es ist verwirrend. Es ist Nebel. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Oder es ist aufreibend in einer Beziehung. Und du denkst, hä, Gott, was ist denn hier los? Oder vielleicht ist es sogar demütigend, so wie Josef gedemütigt wurde, weil das erste Kind seiner Frau nicht von ihm war. Natürlich, es war Gottes Sohn, aber es war nicht seiner. Andere Pläne. Aber Gott ist mit dir, so wie er mit Josef war. Und wenn du, auch wenn du nicht alles weißt oder siehst, Gott sieht weiter, Gott sieht besser. Und du kannst ihm vertrauen, dass er dich ans Ziel deines Lebens bringt und dass er dein Leben bedeutsam macht. Ich möchte mit euch am Ende der Predigt noch einen Filmclip anschauen. In Englisch, Immanuel, Gott mit uns, ist er das, was Jesus dann wird. Er heißt ja Jesus, Jesus heißt Gott rettet. Und angekündigt ist er als Immanuel, als der Gott mit uns. Und oft fühlen wir das nicht, ich habe es gesagt. Josef hat das nicht gefühlt, dass Gott mit ihm war, aber Gott war mit ihm und seiner Familie. Und ich wünsche dir, dass du einfach mal dein Herz aufmachst und sagst, hey Gott, das sagst, was du jetzt brauchst von Gott, was dir durch den Kopf geht nach all dem, was du gehört hast. Und du sagst, hey Gott, ich habe jetzt gehört, ich soll ein Königskind sein, ich weiß es gar nicht, ob das stimmt. Oder Gott, ich habe jetzt gehört, dass du in meinem Leben handelst. Ich sehe das nicht. Kannst du mir das bitte zeigen? Oder ich habe jetzt gehört, dass du einen Weg für mich hast. Gott, ich stehe an der Kreuzung. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Würde beinhaltet Bürde. Vielleicht denkst du, hey, ich habe nur die Bürde, Herr. Kannst du mir mal was drehen? Also halte es Gott hin, wenn du das Lied jetzt hörst. Und sag Gott das, was dir auf dem Herzen ist.